Geht's? Ich freue mich, dass wir den Gottesdienst feiern können heute hier mit all denen, die ganz fest zur Gemeinde gehören und mit all denen, die heute als Gäste hier sind, auch euch ein herzliches Willkommen hier in unserem Gottesdienst. Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, heißt es ein bisschen anders als in meiner Begrüßung gerade. Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. So schreibt es Paulus in dem Brief an die Gemeinde in Ephesus. Und vor allen Dingen meint er jetzt also nicht umherreisende Menschen, die jetzt in Ephesus irgendwie ankommen oder sonst wie, sondern er meint das natürlich als Menschen, die zu Gott gehören, ins Reich Gottes, in Gottes Vaterhaus oder wie immer man das benennen möchte, welche Bilder man dafür haben möchte. Nicht mehr nur außen davor stehen, nicht nur mal gerade reinschnuppern, sondern zu Hause sein. Ganz und gar dazugehören zu Gott, zu Jesus, in sein Reich. Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Unsere Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu, steht ja auch in solch einem Zusammenhang, dass da in den Versen drumherum steht, Gott ist in der Mitte und alles um ihn herum ist in diesem neuen Reich auf ihn ausgerichtet und Gott und die Menschen wohnen miteinander. Da wird das vollendet, was jetzt schon beginnt. Noch einmal herzlich willkommen, nicht in unserem Gottesdienst, sondern herzlich willkommen in der Gegenwart unseres großen Gottes. Er ist der große Gastgeber für uns. Und ein bisschen soll es heute in diesem Gottesdienst auch darum gehen. Von der ersten Gemeinde, von der erzählt wird im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, heißt es, also dass sie ja entstanden ist an Pfingsten, das liegt ja schon einige Zeit hinter uns, und dann wird diese Gemeinde beschrieben. Sicherlich etwas idealtypisch, aber zumindest in ihren Grundzügen, was sie ausmacht und was für sie wichtig ist. Und da heißt es von dieser ersten Gemeinde, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem, ob es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freuden und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, Jesus Christus, unser Herr und Heiland, Heiliger Geist, du belebst und erneuerst uns im Glauben. Wir sind heute hier in diesem Gottesdienst als deine Eingeladenen. Wir sind hier, weil wir uns an deiner Freundschaft freuen wollen, deiner Gastfreundschaft, an deiner Güte und Milde und Barmherzigkeit. Lass das zu uns kommen und unser Herz erfüllen. Und wir wollen dich anbeten und preisen, dass wir deinen Namen kennen und mehr hineinwachsen dürfen in dein Wesen, Segne uns in diesem Gottesdienst und in unserem Miteinander. Amen. Und ich lade euch ein, dass wir nun eine Zeit haben des Lobs Gottes, miteinander einige Lieder singen, in denen wir Gott groß machen, in denen wir unser Herz auf ihn einstellen, und seine Gegenwart preisen. Vielen Dank an das Musikteam, dass ihr uns da hineinnehmt.
Gefällt alle Welt soll jubeln. Preist ihn, ihr Sterne und Sonne und Mond, singt ihm, der Himmel und Erde bewohnt. Alle Welt soll jubeln. Sing your praises.
Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, in Jesus sehen wir sie. Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, in Jesus sehen wir sie. Er hat uns so reich gemacht, mit Gutem überschüttet, alle, die ihm vertrauen, dürfen Gottes Kinder sein. Er hat uns so reich gemacht, mit Gutem überschüttet, alle, die ihm vertrauen, dürfen Gottes Kinder sein. Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, in Jesus sehen wir sie. Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, Gottes große Liebe, in Jesus sehen wir sie. Er hat uns so reich gemacht, mit Gutem überschüttet, alle, die ihm vertrauen, werden Gottes Kinder sein. Er hat uns so reich gemacht, mit Gutem überschüttet, alle, die ihm vertrauen, dürfen Gottes Kinder sein. Wenn Gottes Kinder sein.
Auch wenn wir heute keine richtige Kinderstunde haben, ich bete trotzdem noch für deine Kinder. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du uns Anteil haben lässt an der Freude, was Neues werden zu sehen, an deiner Schöpferkraft in unseren Kindern. Und danke, dass wir sie mitnehmen dürfen auf dem Weg des Glaubens. Segne all die Eltern unter uns, segne die Kinder, dass sie dich kennenlernen und dir vertrauen. Amen. Und hier vorne hinsetzen oder sowas dann. Genau, ja.
bei dir sich birgt, steht fest auf einem Berg, denn du bist seine Burg, sein fester Turm. Meine Augen richten sich auf dich allein, denn du bist meine Burg, mein fester Turm. Ich vertraue auf deinen Namen, o Herr, und ich preise deinen Namen, o Herr. Nur du bist für mich Sonne und Schild. Ich vertraue auf deinen Namen, o Herr. Und ich preise deinen Namen, o Herr. Nur du bist für mich Sonne und Schild. So hoch der Himmel ist deine Gnade über mir. Ist deine Gnade über mir. Wenn mein Herz voll Schatten ist, strahlt ein Lächeln über mir, strahlt ein Lächeln über mir. Wer bei dir sich birgt, steht fest auf einem Berg, denn du bist seine Burg, sein fester Turm. Meine Augen richten sich auf dich allein, denn du bist meine Burg, mein fester Turm. Ich vertraue auf deinen Namen, o Herr. Und ich preise deinen Namen, o Herr. Nur du bist für mich Sonne und Schild. Ich vertraue auf deinen Namen, o Herr. Ich preise deinen Namen, o Herr. Nur du bist für mich Sonne und Schild. So hoch der Himmel ist deine Gnade über mir. Ist deine Gnade über mir. Wenn mein Herz voll Schatten ist, schreit ein Lächeln über mir. Schreit ein Lächeln über mir. Dein Lächeln strahlt über mir, 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 über mir. So hoch der Himmel ist deine Gnade über mir. Ist deine Gnade über mir. Wenn mein Herz voll Schatten ist, strahlt ein Lächeln über mir. Schreit ein Lächeln über mir. So hoch der Himmel ist deine Gnade über mir. Ist deine Gnade über mir. Wenn mein Herz voll Schatten ist, schreit ein Lächeln über mir. Schreit ein Lächeln über mir.
Ja. Ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen, dahin nicht, in einen Bibelabschnitt ganz am Schluss des Hebräerbriefs, im letzten Kapitel. Da heißt es, lasst nicht eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Und denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Heute wird's, wir merken das sofort, ganz praktisch. Für den Schreiber des Hebräerbriefes geht es hier, wie an anderen Stellen auch, um ganz lebensnahe und konkrete Anweisungen, wie das Leben in der Gemeinde, wie das Leben als Schwester und Brüder des Glaubens miteinander gestaltet werden soll. Diese drei Sätze haben wir gelesen und gehört. Und drei, wie soll ich sagen, Aufträge, Hinweise für uns im Umgang miteinander. Die sogenannte Geschwisterliebe, Gastfreundschaft und ehrliches Mitleiden. Hier spüren wir, es ist wirklich ein Mitleiden. Auf der anderen Seite, brauchen wir das überhaupt noch? Diese Aufforderung? Wir haben doch eben am Anfang des Gottesdienstes auch die Lesung aus der Apostelgeschichte von der der ersten Gemeinde zu Pfingsten gehört. Da schien doch alles perfekt zu laufen. Sie waren sich einig, achteten aufeinander und teilten miteinander. Das ist doch super. Das erwartet man doch irgendwie von uns, von mir als Christen, oder? Vielleicht ein paar sind das erste Mal hier oder noch nicht so häufig und vielleicht habt ihr dann ein Bild von der Gemeinde. Eine Gruppe von Menschen, die immer liebevoll und freundlich miteinander umgeht, wo alles irgendwie nett und anständig läuft. Vielleicht bist du ja auch schon länger dabei und hast den Eindruck, bei denen, die da vorne sind, scheint alles perfekt im Leben zu laufen. Die sind immer gut drauf, können gut reden und sehen gut aus. Also ich spreche von der Band. Wenn ihr also annehmt, Gemeinde ist ein Haufen von immer gut gelaunten Leuten, dann liegt ihr falsch. Gemeinde ist ein bunter Haufen von Persönlichkeiten, die sich einerseits ebenso genial ergänzen und andererseits mitunter überhaupt nicht zueinander passen und sich aneinander reiben. Wo es einerseits richtig kreative Ideen gibt und in anderen Momenten man völlig aneinander vorbeiredet. Gemeinde ist ein Ort, an dem Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten, Herausforderungen und Stimmungen zusammenkommen. Das würde ich euch echt mal wünschen. Vielleicht müssen wir mal so einen Gottesdienst machen, wo reihum jeder 3 Minuten Zeit hat, seine Lebensgeschichte zu erzählen. Also da kommt man ins Staunen, was für unterschiedliche Erfahrungen man da so gemacht hat und wie das so miteinander geht. In der Gemeinde, da gibt's Menschen, die sind fest miteinander verbunden und in Liebe einander zugetan. Und da gibt's andere, die unter ihrem Alleinsein leiden. Da sind bei uns jetzt gerade nicht ganz so viel jüngere Menschen, die noch voller Pläne und Ideen stecken für ihr Leben und Menschen, deren Lebenstraum gerade zerplatzt ist und die vor einem großen Fragezeichen stehen, was ihre Zukunft angeht. Gemeinde, das ist ein Ort, an dem man sich einerseits gegenseitig ermutigt und stärkt und andererseits auch Vergleiche und Verletzungen nicht ausbleiben, einfach weil wir Menschen sind. Ich könnte noch viel mehr aufzählen und viele von euch sicherlich auch. Auf jeden Fall, Gemeinde ist kein Ort, an dem alles perfekt läuft und jeder mit jedem gut kann. Das wird wohl erst im Himmel so sein. Und genau deshalb brauchen wir diese Aufforderung und Erinnerung des Hebräerbriefs. Lasst nichts eure Liebe beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Und denkt an die Gefangenen. Also der Schreiber hat hier natürlich jetzt die Mitglieder der Gemeinde hier vor Ort oder in anderen Räumen im Sinn, die um ihres Glaubens willen im Gefängnis sitzen oder in ähnlichen Situationen sind. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr ja Geschwister. Geschwister ist jetzt nicht automatisch ein Synonym für, die lieben sich immer einander. Aber der Schreiber hier drückt die Nähe einfach aus. Dass so unterschiedliche Menschen mit einmal zusammenrücken. Im Wochenspruch haben wir es auch gehört, nicht mehr Gäste oder Fremdlinge, sondern Hausgenossen, Mitbewohner. Lasst uns diese drei Punkte noch einmal ein bisschen genauer angucken. Mit der geschwisterlichen Liebe wollen wir beginnen. Lasst nichts eure Liebe zueinander beeinträchtigen. Durch Christus seid ihr Geschwister. Was heißt das eigentlich? Als ich noch etwas jünger war und so in die Glaubensgeschichte und damit auch in die Gemeinde hineingewachsen bin, kam ich so als 15-, 16-Jähriger in einen Hauskreis. Das war eine wirklich bunte Mischung. Also ich war damals zu dem Zeitpunkt der Jüngste und das älteste Mitglied dieses Kreises war also 80 oder älter und so. Und dazwischen bewegte sich das. Da bin ich 2-3 Jahre drin gewesen. Hab viel gemerkt, viel gelernt, fand manches merkwürdig. Und zu diesem Merkwürdigen gehörte auch, dass die Mitglieder dieses Kreises sich dann anredeten, lieber Bruder Erich, liebe Schwester Frieda oder wie auch immer. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Ich wusste, die sind doch nicht verwandt. Ich habe das schon verstanden, was die da meinten, aber ich fand das sehr befremdlich. Es gehört überhaupt nicht zu meinem Sprachgebrauch und zu meinem Bild und zu meinem Lebensgefühl, zu jemand anderen zu sagen, lieber Bruder Erich oder liebe Schwester Frieda. Und ich glaube, ihr fändet es, die meisten von euch, auch einigermaßen befremdlich, wenn ich jetzt anfangen würde, liebe Schwester Jana zu sagen, oder? Wir wissen, was gemeint ist, aber so gefühlsmäßig ist das jetzt nicht mehr unsere Welt, unsere Sprachgewohnheit. Aber dahinter steckt ja eine ganz tiefe Wahrheit, nämlich, dass Menschen, die zu Jesus gehören, nicht nur zu ihm gehören, sondern eben in etwas hineingenommen sind, nämlich in das, was wir dann vielleicht Familie Gottes nennen oder die Gemeinde als Familie Gottes verstehen. Wer an Jesus Christus glaubt und getauft ist, der ist quasi von Gott adoptiert. Der gehört als Sohn oder Tochter in Gottes Familie hinein. Und deshalb sehen wir uns, auch wenn wir uns nicht mehr so nennen, als Schwestern und Brüder. Und wenn der Hebräerbrief dazu auffordert, an der geschwisterlichen Liebe festzuhalten, dann zeigt das, Liebe geschieht nicht immer von selbst. Das wissen die, die jetzt leibliche Schwestern und Brüder haben, auch sowieso. Also ich habe ja, oder wir haben 4 Kinder. Manchmal sind die richtig toll miteinander und manchmal denkt man, oh, gehören die wirklich zusammen? Die benehmen sich ja so als, ja, ihr kennt das. Liebe geschieht nicht immer von selbst. Und gerade in schwierigen Zeiten oder auch in schwierigen Beziehungen braucht sie bewusste Entscheidung und Ausdauer. Und es liegt manchmal näher, sich voneinander abzuwenden, weil man nicht miteinander kann oder weil einfach zu viel vorgefallen ist. Denk doch mal einen kurzen Moment darüber nach. Mit wem fällt es dir eigentlich jetzt, also in diesen Zeiten, gerade schwer, mit wem fällt es dir schwer, mit diesen Menschen umzugehen? Also vornehmlich am meisten hier aus der Gemeinde, aber könnt natürlich auch darüber hinaus denken. Wer ist der Mensch, der dir gerade Mühe macht? Unter Umständen weiß der das ja noch nicht mal, sondern es ist einfach nur so die Art, wie dieser Mensch auftritt oder was der mal gesagt hat vor 30 Jahren oder sonst irgendwas. Vielleicht jemand, der heute hier ist. Vielleicht ein Kollege, Kollegin aus deinem Lebenskreis, ein Nachbar oder der Partner. Ich frage einfach mal, wie siehst du diese Person? Siehst du sie in erster Linie als Hindernis? Als Konkurrent? Gar als Gegner? Oder ist dieser Mensch trotz allem Schwester, Bruder, ein Mensch, der von Gott geliebt ist, Sohn und Tochter oder Tochter Gottes? Und würde sich vielleicht etwas verändern, wenn du in deinem Herzen diese Blickweise und diese Erkenntnis wachsen würde? Lieben heißt ja nicht, alles gut zu heißen oder schön zu reden, alles Schlechte unter den Teppich zu kehren und einfach ein freundliches Lächeln aufzusetzen. Nein, Liebe ist ehrlich. Und vor allen Dingen, sie will das Beste für den anderen. Und darum noch einmal, dieser Mensch, der euch gerade in den Sinn gekommen ist, was könnte es für dich bedeuten, in der Liebe zu diesem Menschen zu bleiben und dich nicht von ihm abzuwenden? Vielleicht ein immer wiederkehrendes stilles Gebet? Vielleicht, dass ich diesen Menschen immer neu wieder segne, also nicht so zu ihm hingehe, sondern so von mir aus in der Stille diesen Menschen segne und ihn Gottes Treue anbefehle und Gottes Barmherzigkeit. Vielleicht, dass ich tatsächlich mal keinen Bogen mache, sondern guten Tag sage. Vielleicht wenn ich es denn kann, einen Kuchen backe? Oder mal telefoniere? Liebe ist da ja sehr kreativ. Lasst euch herausfordern und geht in den nächsten Tagen einmal einen Schritt in die Richtung, die euch jetzt in den Sinn gekommen ist. Und gebt nicht auf, wenn sich nicht gleich etwas ändert. Bleibt fest in der Liebe zu euren Brüdern und Schwestern. Geschwisterliche Liebe zeigt sich aber nicht nur in Konflikten, sondern eben auch in ganz normalen Situationen. Wenn ich genervt oder gereizt bin von meinem Arbeitstag, dann kann ich vielleicht in einem vertrauten Rahmen, in einem Hauskreis oder sonst wo ehrlich sagen, wie ich andere als Schwestern und Brüder sehe und dass sie auch meine kurzgebundenen Antworten oder mein Sein, wie ich jetzt bin, nicht persönlich nehmen sollen, auf sich beziehen sollen, sondern vielleicht sie einlade, für mich zu beten, dass mein Herz wieder aufgeht. Vielleicht ist es so, wenn der jemand mal so zwischendrin sagt, du, das ist jetzt aber merkwürdig, wie du dich benimmst, dass ich nicht anfange, sofort mich zu rechtfertigen und verteidigen, sondern einfach mal tief Luft hole, einen Moment einfach mal still bin und frage, ob es nicht etwas sein könnte, dass diese Person ehrlich ist zu mir und mir auch helfen und mich unterstützen will, mein Bestes will. Lasst uns an der Liebe zueinander festhalten. Lasst uns bei uns bleiben, uns nicht abwenden. Und vor allen Dingen, lasst uns lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Der Schreiber des Hebräerbriefs geht weiter. Liebe zeigt sich auch in der Gastfreundschaft. Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Denn durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Also mit dem Thema Gastfreundschaft ist das ja so eine Sache. Manche kriegen jetzt vielleicht sofort Schweißtropfen auf die Stirn. So nach dem Motto, oh, heute Nachmittag kommt jemand oder morgen. Und wenn der in meine Wohnung kommt, das schaffe ich ja gar nicht, alles so zu machen, dass das gut ist in meinen Augen. Und was rede ich überhaupt mit jemandem? Also Wetter geht ja immer, aber ist auf Dauer langweilig. Und Fußball interessiert auch nicht alle. England hat übrigens 6-4 gewonnen gestern. War ein spannendes Spiel. Also für manche ist das ja so richtig so ein, als würde man sagen, oh, jetzt musst du aber eine ganz schwere Aufgabe bewältigen. Bei Sigrid haben wir eben gehört, dann geht's ihr gerade richtig gut, wenn sie gastfreundlich sein kann, wenn sie mit Gäste erwartet. Natürlich geht man durch die Wohnung und macht's irgendwie hübsch, meistens. Aber dann blüht das Herz auf, dann kann man sich kreativ entfalten, dann hat man Kontakt, so unterschiedlich ist das. Für den Schreiber des Hebräerbriefs geht es mehr als um mal einen Kaffee miteinander trinken und einen Kuchen zu backen oder ähnliches. Gastfreundlichkeit gehört kulturell ja in diesen Zeiten, ist ein ganz hohes Gut und das finden wir in der Bibel ja auch immer wieder erwähnt. Und dann dieser Zusatz, manche haben vielleicht, ohne dass sie es wissen, Engel bei sich aufgenommen. Einige von euch kennen die Geschichte von Abraham im Hain Mamre, als er da sitzt und dann kommen da mit einmal drei Personen und er eilt ihnen entgegen und sagt, hier jetzt vorbeigehen geht nicht. Wenn ihr schon hier seid, dann müsst ihr auch anhalten und so und dann kommt ihr mit in mein Zelt und wie das damals war, dann muss erstmal ein Lamm geschlachtet werden oder sonst irgendwas, das dauert so seine Zeit und dann wird bewirtet und so und dann heißt es ja aus geistlicher Sicht, das waren drei Engel eigentlich, Gott selbst, der bei ihm einkehrt. Wahrscheinlich nimmt der Schreiber hier Bezug auf solche eine Geschichte. Gastfreundschaft ist für damalige Zeiten hatte eine ganz hohe Bedeutung. Und im christlichen Bereich auch. Da waren Menschen, die auf einem langen Weg unterwegs waren und mit dem Evangelium unterwegs waren, die mussten immer auch wieder an einem fremden Ort Pause machen und waren darauf angewiesen, bei Fremden als Gast aufgenommen zu werden. Ich war ja jetzt im Urlaub auch länger unterwegs, jetzt eher professionell, gastfreundschaftlich unterwegs, nicht so privat. Aber selbst da entdeckt man manchmal, also ich muss euch mal später von irgendeinem Menschen erzählen, das war so halb privat, das war schon eine sehr merkwürdige Begegnung mit diesem Menschen. Aber man wundert sich, was Menschen so innerlich bewegt, wie sie sich aufstellen, wie sie was fertig machen, wie sie auf Gäste zugehen. Und es ist auch schon immer irgendwie spannend, nicht immer so, dass es einem gefällt, aber herausfordernd. Das griechische Wort, das hier in unserer Bibel steht, an dieser Stelle, Gastfreundschaft, meint wörtlich übersetzt Liebe zu den Fremden. Liebe zu den Fremden. Da klingelt bei uns sofort ganz viel. Und wie leben wir das als Gemeinde? Wie lebst du das persönlich? Gastfreundschaftlich zu leben kann ganz unterschiedlich aussehen, je nachdem, in welcher Situation wir eben sind. Manche haben ein Haus und viel Platz für viele Gäste, manche nur ein kleines Zimmer, in dem sie sich selber kaum umdrehen können. Manche haben gar kein richtiges Zuhause. Gastfreundschaft hängt nicht von der Größe der Wohnung oder dem Inhalt des Kühlschranks ab. Gastfreundschaft ist eine Herzenseinstellung. Bin ich offen für einen Fremden in meinem Leben? Für jemanden, den ich noch nicht gut kenne? Gelingt es mir, Zeit zu nehmen und ein Herz zu haben? Höre ich zu? Teile ich das, was mir zur Verfügung steht? Und vergessen wir nicht, wir sind Menschen, die zu dem gastfreundlichen Gott gehören. Die Bibel erzählt immer wieder Geschichten, wie das mit Gott ist. Jesus erzählt ganz viele Geschichten. Und ganz viele dieser Geschichten haben damit zu tun, dass Türen aufgehen, dass Tische gedeckt werden, dass Herzen füreinander da sind und Gott sich selber müht und bemüht darum, es Menschen gut zu machen. Feste werden gefeiert. Nun muss es nicht immer so groß sein, aber es ist eine Herzenseinstellung. Es ist eine Art und Weise, sich Menschen zuzuwenden. Gott, der in Jesus Christus selber kein Zuhause hatte, ist aber doch immer wieder bei den Menschen gewesen, vielleicht ihr Gast gewesen. Und Gott macht seine Türen auf. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, heißt es da. Da ist viel Platz bei ihm. Gastfreundschaft beginnt mit einem freundlichen Blick. Und lasst uns das als Herzenseinstellung auch in diesen Tagen üben. Vielleicht in einer Art und Weise, dass du jetzt sagst, okay, ich spreche mal nach diesem Gottesdienst jemand an, den ich noch nicht so richtig kenne. Vielleicht weiß ich noch nicht mal richtig den Namen. Es könnte ja vielleicht bedeuten, mit deinem Nachbarn nicht nur an der Haustür zu reden, sondern mal zu sagen, du lass uns doch mal einen Kaffee trinken, im Garten uns treffen, auf der Bank hier im Kurpark oder bei mir zu Hause. Selbst wenn nicht alles super ordentlich ist. Es könnte ja vielleicht auch heißen, mal wieder einen Freund oder Verwandten anzurufen, der dir fremd geworden ist. Und es könnte auch bedeuten, die Meinung deines Gegenübers, der dir fremd ist, erst einmal stehen zu lassen und zu versuchen, ihn und sie wirklich vom Herzen zu verstehen. Wer weiß, vielleicht gebraucht Gott gerade solche Begegnungen, um uns etwas Wichtiges zu zeigen oder zu sagen. Denn das ist ein Engel, jemand, der eine Botschaft von Gott ausrichtet. Und das dritte und letzte, denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit dem Misshandelten, als wäre es euer Körper dem Schmerzen zugefügt werden. Mitgefühl, Mitleid. Wir spüren es, wir hören es hier auch in dieser Übersetzung vor allen Dingen. Es geht um mehr als so, dass das Herz ein bisschen pocht und sagt, oh, das ist aber schade und es tut mir leid. Es ist ein zutiefstes Einsteigen in die Situation des anderen. Nicht nur oberflächlich Mitleid haben mit den Leidenden, sondern sich hineinzuversetzen in den Menschen, mit ihm zu leiden und zu verstehen, zu versuchen, was dieser Mensch in seiner Situation wirklich braucht. Und sich selbst nicht für jemand Besseren halten. Auch wir sind angreifbar. Auch wir sind versetzlich. Deshalb sorgt für die, die jetzt leiden. Und wenn ihr leidet, würdet ihr auch wollen, dass jemand für euch da ist. Soweit ich weiß, sitzt jetzt allerdings niemand von unserer Gemeinde im Gefängnis. Gott sei Dank. Aber ich glaube, es ist uns ein leichtes zu verstehen, was über diese konkrete Situation von damals hinaus es angeht. Und dann sind da noch die vielen Schwestern und Brüder des Glaubens in anderen Regionen dieser Welt, die dieses Schicksal tatsächlich erleiden. Um gefangen zu sein, muss man eben nicht im Gefängnis sitzen. Es gibt so viele Menschen in unserem Umfeld, auch in unseren Gemeinden, die gefangen sind in Süchten und Abhängigkeiten, in Gedankenmustern, die sie immer wieder niederdrücken und in unguten Beziehungen. Menschen, die geplagt sind von schlimmen Dingen, die sie erfahren haben, von Krankheit, von Überforderung, von Sorgen, von Einsamkeit. Der Briefschreiber ermutigt uns, öffnet die Augen, hört hin, fragt nach, versetzt euch in ihre Lage und überlegt, wie Gott uns ruft und befähigt, ihnen zu helfen. Lasst uns auch diese Herzenseinstellung in diesen Tagen und Zeiten üben. Dort, wo wir die Not eines Menschen sehen und davon hören, uns, soweit es uns möglich ist, in ihre Situation und in sie hineinzudenken, diese Not vor Gott zu bringen und auch zu prüfen, wo ich selber vielleicht gerufen und befähigt bin im Hinblick auf ganz konkrete Hilfe. Drei Aufforderungen. Viele Möglichkeiten, etwas zu tun, Menschen zu lieben und in der Liebe zu unseren Schwestern und Brüdern und darüber hinaus zu bleiben. Und ihr Lieben, vergesst nicht, das, was wir hier als Aufforderung und als Aufforderung hören, ist zuallererst das, was wir von Gott selbst erfahren. Er sieht unsere Not und stellt sich an unsere Seite. Er ist der, der seinen Himmel aufmacht und sein Herz, dass wir ein neues Zuhause finden. Und er ist der, der zu jedem von uns sagt, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, du gehörst zu mir und ich bleibe bei dir. Amen. Als Abschluss noch dieser Vers eines katholischen Theologen oder dieser Satz, vor allen Dingen bezogen auf Vers 2. Das oder dies ist der Gastfreundschaft tiefster Sinn, dass ein Mensch dem anderen Rast gebe auf der großen Wanderschaft zum ewigen Zuhause. Dass er für eine Weile ihm Bleibe gebe für die Seele Kraft, Ruhe und das Vertrauen Wir sind Weggenossen und haben die gleiche Fahrt. Vater im Himmel, du bist ein freundlicher Gott, der Herz und Türen weit aufmacht. Du lädst uns ein. Du schenkst uns mit Freuden. Du teilst deine Fülle mit uns. Gib uns deinen Segen für unser Tun. Sei du in unserer Mitte. Sei du bei uns auf unserem Weg zu anderen Menschen und zu dir. Amen.